Und wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Jakob Nacken. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, guten Morgen.
Rheinische Frohnatur mit intellektuellem Anspruch habe ich auf deiner Seite gelesen.
Ah ja, steht
und das Ganze, noch. Das steht da noch, ja. Hat sich da was dran geändert?
Nö, ja. Naja, es ist beides in einem gewissen Maße anmaßend. Also ich glaube, für einen Rheinländer bin ich jetzt gar nicht so eine ausgeprägte Frohnatur. Unter Schwaben fällt das dann vielleicht ein bisschen mehr ins Gewicht. Und gleichzeitig ist jetzt auch das Intellektuelle, also das Studium ist eine Weile her und ich weiß jetzt nicht, also inwiefern, also ich würde mich jetzt nicht explizit als Intellektuellen bezeichnen, aber vielleicht ist es doch so ein gewisses Anliegen, auch in der Unterhaltung einen gewissen Anspruch zumindest zu erfüllen.
Als Abgrenzung auch zu manchen Bereichen der Comedy?
Ja, eben, Comedy ist ja sowieso so ein Begriff, mit dem ich mich nur so bedingt anfreunden kann, weil das ja dann oft so einfach dieses Genre ist, was einfach den Lacher als mehr oder weniger alleiniges Ziel so im Mittelpunkt hat. Und einfach nur witzig, also ja, manchmal ist das auch völlig legitim, aber ich glaube schon, dass ich einfach mehr, also dass ich einfach auch irgendwie nicht so richtig in so klassische Genre-Raster reinpasse.
Da geht es dann genreübergreifend zur Sache. Was ist da alles bei dir? Bei dir ist die Musik, der Humor schon ganz wichtig.
Ja, und dann natürlich
Theater.
Theater, vor allem in Form von Impro-Theater, also Improvisation auf allen möglichen Ebenen, ist so eigentlich ein ganz wesentliches Thema bei mir. Und dann halt die Sprache, das Reimen, das Spiel mit der Sprache. Ich habe ja auch so ein bisschen so eine Poetry Slam Vergangenheit. Und ich merke, dass es bei mir immer so ist, dass ich immer wieder das Bedürfnis habe, neue Formen zu entwickeln. Also es ist so, dass ich jetzt nicht irgendwie meine Handschrift so schon irgendwie fertig habe oder so, dass mich als Produkt, als Marke irgendwie so eindeutig eingrenzen kann, sondern eher immer wieder gucke, was reizt mich eigentlich, wo ist eine Veränderung. Also das, finde ich, ist ja auch das, was im eigentlichen Sinne kreativ ist. So, also natürlich ist es auch kreativ, innerhalb eines gesteckten, bewährten Rahmens immer wieder nachzuproduzieren. Aber ich merke, dass ich dann, also zumindest jetzt gerade in letzter Zeit, auch wieder verstärkt das Bedürfnis habe, neue Wege zu gehen und mich so ein bisschen immer wieder neu zu erfinden.
Es bleibt dynamisch, ja?
Ja.
Wie kamst du zum Fach überhaupt? Was ist da so deine, und auch nach Tübingen?
Da bin ich so in beides irgendwie reingerutscht. Also ich habe natürlich immer schon so eine künstlerische Ader gehabt. Ich habe als Kind schon Gedichte geschrieben. Ich habe immer schon gerne Musik gemacht. Ich habe mit Schulfreunden schon mit Videokamera damals Filme und imaginäre Fernsehshows produziert, da auch schon viel improvisiert. Das waren im Grunde so rückblickend wirklich auch schon Vorübungen und zum Teil überraschend nah dran an dem, was ich jetzt tatsächlich beruflich mache. Was mir damals aber natürlich überhaupt nicht bewusst war, weil ich keine Ahnung hatte, dass man mit so was überhaupt irgendwie beruflich über die Runden kommen kann. Insofern habe ich dann halt erstmal eine Erzieherausbildung angefangen, Pädagogik studiert und dadurch bin ich nach Tübingen gekommen zum Studieren. Von Köln wollte ich dann mal in die große weite Welt und kam dann nach Tübingen, ohne zu ahnen, dass ich hier bleiben würde. Inzwischen sind seitdem 20 Jahre vergangen und über die Pädagogik bin ich dann wieder auf die Theaterpädagogik gestoßen, bin hier auf den Poetry Slam gestoßen und so hat es mich dann immer wieder zur Bühne hingezogen, habe dann hier eine erste Band gegründet und habe dann irgendwann gedacht, stimmt, man kann ja auch Texte und Musik miteinander kombinieren, habe angefangen Lieder zu schreiben und mitentscheidend war, glaube ich, aber letztlich auch der Theatersport, das Impro-Theater hier, wo ich dann schon während des Studiums dazugestoßen bin und dadurch eigentlich zum ersten Mal Geld verdient habe mit künstlerischer Tätigkeit. Und das war natürlich eine schöne Erfahrung und das hatte auch zur Folge, dass ich mir nie eine Stelle suchen musste, dass ich dann schon nach dem Studium direkt als freischaffender Theaterpädagoge und Impro-Spieler so mein Leben bestreiten konnte. Und dann hat sich das so peu à peu weiterentwickelt. Und es waren eigentlich viele zufällige Begegnungen und so Möglichkeiten, die sich ergaben, die ich ergriffen habe.
Also es war nicht irgendwann mal so eine Entscheidung, jetzt setze ich bewusst auf die Kunst sozusagen, sondern es ging einfach fließend.
Ja, es ging fließend. Also es war irgendwann schon der Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, dass ich jetzt mehr auf die Bühne setze und weniger auf die Theaterpädagogik. Das war halt so vorher eben auch noch ein Berufsfeld, was ich auch nach wie vor sehr schön finde und wo ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig von verabschieden möchte, aber was ich dann nicht so gut vertragen hat, ne? Weil das sind dann oft Schulprojekte oder sowas, wo man dann auch morgens früher raus muss oder ganze Tage hat oder Wochenenden verplanen muss. Und wenn man dann aber gleichzeitig abends Vorstellungen hat, das war dann manchmal so von den Zeiten und vom Energiehaushalt her etwas schwierig zu vereinen, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt ist für mich die Priorität tatsächlich das selber auf der Bühne stehen. Und das hat sich dann auch so gut entwickelt, dass das eigentlich immer mehr geworden ist. Und hier in Tübingen ist es ja auch eine schöne, irgendwie überschaubare, familiäre Kulturszene, habe ich das Gefühl, wo man sich kennt und auch irgendwie gut vernetzt ist und sich immer wieder neue Konstellationen auch ergeben.
So. Aber es geht auch um Existenzen und eine gewisse Konkurrenz ist doch sicher da auch gegeben, oder nicht?
Ja, natürlich irgendwo schon, aber ich empfinde das nicht so sehr so. Also das ist etwas, wo es nicht immer so leicht ist, sich davon frei zu machen, wenn man sieht, irgendjemand ist erfolgreich, ja, und vielleicht auch noch mit irgendetwas, was einem selber gar nicht so besonders gut gefällt, dass man dann nicht irgendwie neidisch und missgünstig wird, aber irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, woher das kam, aber das war so ein Grundsatz, der sich mir eingeprägt hat. Irgendwo habe ich das gelesen, dieses Prinzip zu sagen, okay, Erfolg muss man einfach willkommen heißen, egal wer ihn hat, sozusagen, um quasi eigentlich letztlich eine positive Grundhaltung dem Erfolg gegenüber zu haben. Und das glaube ich, da ist viel dran. Also dass die Leute, die irgendwie immer missgünstig zu den anderen gucken und so sehr ein Konkurrenzempfinden haben, glaube ich, selten diejenigen sind, die wirklich selber einen Erfolg haben, weil sie wahrscheinlich auch zu sehr mit anderen beschäftigt sind, um wirklich dann noch die Zeit übrig zu haben, zu gucken, was bin ich denn und wer bin ich denn? Und das ist ja dann völlig egal, was die anderen machen, solange ich irgendwie selber meinen Weg finde. So.
Und das ist ja passiert hier in Tübingen und der Region. Bist du ja schon eine Marke einfach auch, oder?
Ja, also scheint so zu sein. Also wobei ich da immer noch tatsächlich mir nicht so sicher bin, wie eindeutig ich tatsächlich schon eine Marke bin. Also das ist für mich noch sowas, vielleicht auch dadurch, dass ich sehr viele verschiedene Sachen mache, haben, glaube ich, sehr viele Leute mich schon mal irgendwo auf der Bühne gesehen. Habe ich aber noch nicht ganz so das Gefühl, so ein eindeutiges Markenprofil zu haben. Wie wenn man jetzt irgendwie an Heiner Konczak denkt, dann ist das irgendwie als Typ und als Figur eine eindeutigere Marke. Oder auch Dietlinde Elsässer, mit der ich seit vielen, vielen Jahren zusammen ein Programm mache. Da habe ich auch das Gefühl, okay, die hat als Figur so ein ganz klareres Markenprofil. Ich weiß nicht, wie das bei mir ist, aber vielleicht nehme ich das selber nicht so genau wahr. Aber das ist sowas, wo ich dann manchmal noch denke, so, okay, was bin ich denn eigentlich? Oder mache ich vielleicht zu viel Verschiedenes, um sozusagen die Marke Jakob Nacken zu sein? So.
Ist das Wort Marke da überhaupt dann das Richtige?
Ja, weiß ich auch nicht. Also
will man das dann sein?
Kann man ja auch sagen. Letzten Endes ist das alles völlig wurscht, solange es funktioniert und ich davon gut über die Runden komme. Und das war jetzt in den letzten Jahren eigentlich kein Thema. Jetzt natürlich angesichts der aktuellen Situation, wo wir Künstler ja alle so ein bisschen in Problemsituationen rutschen, mehr oder weniger stark, da ist das natürlich auch sowas, wo man nochmal mehr drüber nachdenkt oder wo auch ich mich dann nochmal stärker gefragt habe, okay, auf welcher Grundlage steht das eigentlich, was ich hier tue und wie stabil ist das überhaupt? Weil man ja gerade irgendwie so unser Eins, der irgendwie aus so einer, dieser sicheren Wohlstands-BRD-Vergangenheit kommt irgendwie und eigentlich ja nie wirklich schon mal eine ernste Krise erlebt hat, mit so einer Selbstverständlichkeit von so einer Stabilität ausgeht. Und wenn das dann irgendwie seit 10 Jahren gut läuft, dann denkt man, ah ja, so läuft das jetzt. Und deswegen ist es ja gerade schon ganz spannend, wie viel da doch gerade nochmal so in Frage gestellt wird und schon damit auch so ein Berufszweig oder so ein Berufskonzept ein bisschen, ne?
Und bedroht war so auch, ne? Zu welchen Antworten bist du gekommen, wenn du dir solche Fragen dann auch gestellt hast?
Naja, zu keinen endgültigen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass man erstmal natürlich irgendwie gedacht hat, okay, jetzt bricht es einfach komplett ein. Und dann gab es so diese Online-Experimente, sage ich mal, die zunehmend gemacht wurden. Jeder hat irgendwas da auf der Ebene ausprobiert. Das war wie so eine kleine Euphorie sogar irgendwie, wo man was gestartet hat, viel gelernt hat, auch ich neue Sachen ausprobiert habe. Und dann auch da eine positive Resonanz durchaus da war. Inzwischen ist das aber alles irgendwie wieder abgeebbt. Wir merken alle, dass das doch auch ein sehr limitiertes Medium ist, wie sehr dann die direkte Interaktion fehlt. Und auch, dass natürlich auch das viel schwieriger ist, da irgendwelche Einnahmen mit zu generieren. Und dass es auch manchmal so ein bisschen blöd ist, wenn man dann in so eine Bittsteller-Situation rutscht, dass man sagt, oh, spendet doch netterweise was. Und es nicht mehr irgendwie dieser klarere Deal ist von vorher, irgendwie du kaufst eine Eintrittskarte, dafür kriegst du was geboten, fertig. Und es ist irgendwie klar, sondern man ist irgendwie auf einmal so ein Sozialfall sozusagen als der arme Künstler, der nicht mehr kann, wie er gerne würde. Da muss man sich natürlich auch irgendwie mit arrangieren. Und das ist, glaube ich, was dann schon auch irgendwie, ja, also wo auch Kollegen sehr unterschiedlich mit umgehen und wo es auch manchmal komisch ist, auch überhaupt das dann wieder anzunehmen in dem Moment, wo es so eine nette Geste ist, irgendwie eine Spende, die jetzt jemand einem macht, wo man dann auch weiß, okay, ist das jetzt angesagt überhaupt, dass ich jetzt mir irgendwie Geld spenden lasse, weil es gibt ja doch wiederum dann auch tausend andere Dinge, wo ich denke so, nee, dann eigentlich soll er spendet doch für Rettet den Regenwald, das ist ja nur noch mal viel dringender, ich komme schon die nächsten Monate noch irgendwie klar. Aber andererseits ist es natürlich trotzdem so, dass ich ja auch die Einnahmen brauche. Also insofern, das sind alles so Prozesse. Jetzt gibt es natürlich dann auch, gab es jetzt so Ersatzformate. Irgendwie, ich habe ja ein paar Mal vor Autos gespielt, was auch mal ganz lustig ist. Natürlich trotzdem ganz klar keine echte Alternative ist, sondern nur eine Notlösung. Und jetzt gibt es ja auch wieder Open-Air-Veranstaltungen, was ja auch noch ganz okay ist. Insofern im Moment geht es irgendwie noch, es ergaben sich immer wieder so Dinge, dass das jetzt irgendwie gar nicht so dramatisch ist bisher, aber wir wissen halt alle nicht, wie lange irgendwie diese Abstandsregeln noch gelten und da ist es halt einfach so, soweit ich das so mitbekommen habe, in den meisten Spielstätten dürfen halt nur noch ein Viertel der Zuschauer rein, die normalerweise rein dürfen und das würde halt einfach dann bedeuten, dass wir einfach, solange das so ist, alle, also sowohl Veranstalter wie auch wir Künstler, eben auch nur noch ein Viertel von den Einnahmen haben, die wir vorher gewohnt waren. Und das ist natürlich dann nicht so üppig.
Dann wird es schon eng.
Ja, dann wird es schon ein bisschen enger.
Hast du da das Gefühl, von Seiten der Politik wurde genug auch für den Kultursektor getan?
Also wahrscheinlich nicht. Also ich denke mal, da ist jetzt diese Branche, in der ich mich befinde, halt auch irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent. Also so viele sind wir dann halt eben auch wieder nicht. Und letztlich ist es irgendwie eine Branche ohne Lobby. So, ne? Es gab natürlich die Soforthilfe, habe ich auch bekommen. Aber auch da fragen wir uns natürlich auch immer noch alle, wie ist das jetzt eigentlich genau? Es gibt da auch immer noch Unklarheiten.
Darfst du es zum Lebensunterhalt benutzen oder nur für Ausgaben?
Ja, genau. Und das Blödeste bei dieser Soforthilfe war ja einfach, dass da schwarz auf weiß drinsteht, irgendwie hier, du kriegst jetzt diese Soforthilfe und das muss innerhalb von 3 Monaten ausgegeben werden, sonst musst du es zurückzahlen. Und das ist ja eigentlich irgendwie bei sowas irgendwie völlig blöd. Also ne, wenn ich denke, okay, du bist in der Notlage, ich helfe dir weiter, dann würde ich ja sagen, geh sparsam mit dem Geld um, damit du möglichst lange damit dich über Wasser halten kannst. Also insofern diese Logik, warum die sagen, das musst du innerhalb von einem bestimmten Zeitraum für Betriebsausgaben verwendet haben, es ist sozusagen irgendwie ein bisschen widersinnig. Aber trotzdem hat das irgendwie ganz gut funktioniert mit dieser, also in meinem Fall zumindest, jetzt auch nicht bei allen so. Aber ja, also ich denke, man muss halt also gucken, was man was man sonst so machen kann. Also ich habe jetzt schon zum Beispiel auch überlegt, vielleicht auch nochmal wieder doch diese theaterpädagogische Seite, die Workshop-Seite ein bisschen zu aktivieren. Habe da auch neue Ideen und Lust, was auszuprobieren in Richtung Improvisation und Kommunikation. Also sprich, das ist sowieso eigentlich gerade das Thema, was mich am meisten interessiert. Und da habe ich jetzt auch diese Zeit ein bisschen für nutzen können. Wie man quasi bei Impro, was ich ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren mache, das ist ja so wie beim Theatersport üblich, die Leute sagen irgendwie Stichwort XY und dann soll ich dazu entweder einen Schlager singen oder sonst was. Und wir erfüllen da aber oft eher so ein bisschen die Klischees oder bedienen irgendwelche Genres und Stile und so. Und ich finde es aber eigentlich ganz spannend, dass man eigentlich in der Impro auch ein bisschen authentischer, ein bisschen persönlicher sein kann. Also sowohl was den Zuschauer angeht, also dass du jetzt eben nicht irgendwas mehr reinrufst, was dir gerade irgendwie durch den Kopf geht, was du denkst, was vielleicht originell ist, sondern dass ich was von meinem Zuschauer erfahre, was ein bisschen echt ist aus dessen Leben und das dann vermische mit dem, was ich was mitbringe aus meinem Leben und sage, okay, daraus entsteht vielleicht was, was dann eben auch ein bisschen persönlicher ist, was bestenfalls sogar auch eine gewisse Tiefe haben kann oder ein bisschen mehr erzählt, wo der Künstler selber halt auch mehr sichtbar wird. Und diese Art von Improvisation will ich gerne selber in Formaten ausprobieren und aber auch gerne mit in Workshop-Settings mal weiterentwickeln. Also das ist so das, wo ich im Moment gerade total interessiert dran bin und auch nach Rahmen gucke, wo das mal Platz haben könnte.
Da hast du jetzt quasi Konzepte entwickelt, mit denen du dann...
Ja, genau. Also das sind so verschiedene Ebenen, auf denen ich mich letztlich damit, auch mit Kommunikation irgendwie dann schon beschäftigt habe. So, das kommt fast von der meditativen Seite her. Ich habe zum Beispiel letzten Sommer eine Woche lang in einem buddhistischen Zentrum Einsichtsdialog praktiziert. Das ist eine ganz interessante Methode, in der man halt meditiert und aus der Meditation heraus dann in die Kommunikation geht. Und dann hat man quasi einen Partner, der einem gegenüber sitzt, mit dem man dann spricht, aber quasi im Rahmen einer Meditation eigentlich. Und da gibt es bestimmte Regeln, die dann dazu führen, dass das wirklich eine ganz andere Ebene ist, des Gesprächs als dieses Normale irgendwie, wo man ja irgendwie in den sonstigen Begegnungen so sehr oft dazu neigt, irgendwelche Sachen abzuspulen, die man schon oft gesagt hat. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber wie groß der Anteil ist von Menschen, wie die sich treffen und sich unterhalten, dass sie irgendwelche Sachen erzählen, die sie schon ganz oft irgendwelchen anderen Leuten erzählt haben. Ich erwische mich selber ja auch immer wieder dabei. Man hat ja auch eine Situation, wo man dann selber denkt, oh, stimmt, die Geschichte, oh, die habe ich, ja, das habe ich dir doch schon erzählt. Ja? Und das ist aber ja eigentlich für einen selber auch gar nicht so wahnsinnig interessant, das Gleiche immer und immer wieder zu erzählen. Und da eigentlich an den Punkt zu kommen, wo schöpfe ich denn da aus mir eigentlich etwas, was für mich selber auch spannend und neu ist. Ein anderer Impuls dafür war Kyle Cease, das ist ein amerikanischer ehemaliger Comedian, der aber auch dann eher so ein bisschen in so eine spirituelle Richtung sich entwickelt hat, jetzt irgendwie so Transformationscoaching-Zeugs macht. Und der hat aber auch einen, also den finde ich auch ganz, ganz spannend, und der hat einen Begriff entwickelt, der heißt Evolving Out Loud. Das heißt, dass man sich auch eben hinstellt und seine Gedanken eigentlich entwickelt, indem man sie laut ausspricht und selber interessiert, verfolgt, was in dem Moment jetzt gerade entsteht. Und das sind so Elemente, die ich da gerne auch mit einfließen lassen möchte. Kombiniert mit meinen Erfahrungen von Improvisation, glaube ich, könnte das eine ganz spannende Mischung sein, die halt wirklich eben so ein bisschen alle Teilnehmer auch so persönlicher aus der Reserve lockt und irgendwie Dinge zum Vorschein bringt, die man vielleicht eben so in dieser alltäglichen Konversation in seiner Komfortzone vielleicht normalerweise nicht sagt, aber eigentlich total spannend und lebendig sind. So.
Hat sich deine Kommunikation verändert durch diese Meditationserfahrung dann auch?
Schon, ja. Also mal mehr, mal weniger. Vor allem natürlich auch im Hinblick aufs Zuhören. Das ist, finde ich, eine ganz spannende Übung, wirklich zuzuhören. Ich weiß nicht, du machst das ja viel hier im Radio. weiß nicht, wie dir das da geht, aber ich habe das Gefühl, da kommt schon ziemlich viel bei dir an, von dem, was ich sage. Es ist aber sonst, also auch von mir selber kenne ich das auch, dass es immer wieder ja Gespräche gibt, in denen man zu einem gewissen Punkt zuhört und dann hat man irgendwo eine Assoziation. Dann hast du irgendein Stichwort gesagt und dazu fällt mir jetzt was ein, eine Geschichte oder eine Bemerkung, irgendwas, was ich gelesen, irgendwas, eine Information, wo ich denke, ah, das ist jetzt toll, da kann ich jetzt eine tolle Information, mit der ich glänzen kann. Und in dem Moment bin ich nur noch mit dem beschäftigt, was ich jetzt gerne sagen will. Und das, was du jetzt gerade noch sagst, ist mir eigentlich nur lästig und ich höre auch gar nicht mehr richtig zu und hoffe, dass du nicht so lange redest, dass es irgendwie zu spät ist, dass ich noch an der Stelle anknüpfen kann, wo ich schon lange eigentlich anknüpfen wollte. Und ich glaube, diese Vorgänge sind ganz oft, dass wir dann mehr dann doch wieder schnell in unseren eigenen Gedanken beschäftigt sind und auch mit unseren Kommentaren zu dem, was jetzt gerade jemand sagt, anstatt einfach wirklich mit der ganzen Aufmerksamkeit fokussiert, konzentriert bei dem Gegenüber zu sein. Und das verändert ein Gespräch. Also die Erfahrung habe ich schon ab und zu mal gemacht, wenn ich mich dann auch mal bewusst daran erinnert habe, dass es dann auch eigentlich dann auch nicht mehr langweilig ist. Also es gibt ja manchmal auch Sachen, die einem erzählt werden, wo man denkt, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber dass es eigentlich die Möglichkeit ist, sozusagen dann den Rückzieher zu machen und zu sagen, okay, ich schalte jetzt ein bisschen ab, schweife ab und gucke, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Aber ich glaube, der andere Weg, mich dann quasi umso mehr dem Gegenüber zuzuwenden, um dann wirklich auch mal zu gucken, was passiert denn dann auch dadurch bei dem anderen, dass das auch funktioniert, dass es auf einmal wieder interessanter wird. So.
Und dass das eine Fähigkeit ist, die vielen Leuten abgeht und ja, wie du es beschrieben hast, so eine Art, fast schon eine Art Duell, so um die besten Kommentare ja, manchmal auch geht.
Genau.
In so Runden auch.
Ja.
Ja. Ja, ja, spannend, ja. Auch da, und sowas, dann halt klar, hier die Situation ist so, ne, ich muss oder ich soll oder ja, es, ich will ja auch was erfahren und so, aber das in den Alltag über zu retten, ist ja noch mal was anderes. Und einen familiären Stress, Alltag. Genau.
Weiß auch nicht, ob das in dem Sinne so einfach ist. Also würde ich jetzt von mir auch nicht behaupten, dass mir das so gut gelingt, immer.
Aber eine Reflexion des Ganzen und eine Bewusstwerdung kann sicher vielen Leuten auch gut tun.
Ja.
Also diese Improvisation, hier nochmal zu vertiefen, dieses Konzept der Improvisation von Theatersport, aber auch wie du das jetzt weiterentwickeln möchtest, ist ja schon ganz, ganz spannend und vor allem beeindruckend auch für uns Zuschauer, wenn man 5 Sekunden Zeit hat und dann irgendwas entwickeln muss. Welche, ihr greift auf bewährte Ideen und Patterns und Muster so zurück, aber es entsteht auch immer trotzdem was Neues. Was sind denn da so?
Ja, also da muss ich gleich mal intervenieren. Es sind jetzt nicht in dem Sinne jetzt so Patterns, also es sind jetzt keine fertig Strukturen
Module.
Oder Rahmen oder Module, ja. Die man zusammenbaut, sondern es sind eher Prinzipien, die halt einfach natürlich der Bühnenkunst innewohnen, sage ich mal. Ja, also dass man eine bestimmte Geschichte halt nach einen Spannungsbogen hat, dass es natürlich immer für eine Geschichte wichtig ist, dass eine Figur sich im Laufe dieser Geschichte verändert, dass sie nicht am Ende noch in der gleichen Emotion und der gleichen Haltung irgendwie so, weil dann ist nichts passiert. Ja, also der Wandel, die Bewegung, eine Dynamik zwischen Personen und da gibt es auch natürlich unzählige Varianten, die man auch immer und immer wieder unterschiedlich kombinieren kann. Und es ist aber natürlich tatsächlich so, dass sich Dinge wiederholen oder dass es bestimmte Rollen und bestimmte Typen, Charaktere oder auch Vorgänge gibt auf der Bühne, gerade wenn man das Gefühl hat, das funktioniert gut, das kam jetzt einmal gut an, dass man in ähnliches Fahrwasser wieder gerät. Letzten Endes versuchen wir aber natürlich schon immer wieder eigentlich auch die neuen Strukturen oder neue Geschichten zu finden, neue Figuren zu spielen. Und das ist aber eben natürlich so, dass wenn man das jetzt irgendwie wie ich mache das jetzt seit 17 Jahren, dass man dann natürlich sehr viel schon gespielt hat. Ja, also dann ist es wirklich irgendwie was Besonderes, wenn ich mal irgendwas eine Figur spiele, wo ich sage, okay, die habe ich jetzt so wirklich noch gar nie ansatzweise gemacht. So, ne? Sonst spiele ich natürlich den jugendlichen Helden oder den Versager oder den alten Knacker oder verschiedenste Tiere oder den Zwerg und den Riesen und den bösen König. Das sind alles so, dann hat man irgendwann die alle so drin. Und da natürlich wieder neue Sachen zu finden, ist nicht immer so leicht.
Was gehört alles zum Handwerk der Improvisationskunst? noch?
Also man muss auf jeden Fall erstmal, das hatten wir eben schon das Thema, zuhören ist auch beim Improvisieren ganz wichtig, weil nur dann kann ich zusammenspielen mit dem Gegenüber, weil deine Impulse muss ich ja aufnehmen und damit weiterarbeiten, und wenn ich da nicht ordentlich zuhöre, dann passt es schon alles nicht zusammen. Das heißt, es ist wirklich die ganz zuhören, akzeptieren, das annehmen, was von dir kommt. Und dann muss ich aber natürlich schon auch selber so gewisse Fähigkeiten mitbringen, dass ich dann eben auch mit der Sprache relativ schnell und gewandt bin. Reimen ist bei uns relativ viel vertreten, auch Musik, dass ich halt einfach natürlich mich mit verschiedenen Genres des Theaters, der Musik, der Film- und Fernsehwelt beschäftige und mir überlege, okay, was ist denn jetzt charakteristisch bei einem Heimatfilm im Gegensatz zu einem Film Noir oder einem Science-Fiction-Film, was für Figuren treten da auf, was sind typische Fantasy-Figuren, was ist ein Kleist charakteristisch oder ein Shakespeare, gibt es da tatsächlich einen Unterschied in der Sprache zwischen Schiller und Lessing, da wird es dann schon eng, ja. Das ist, dann muss man dann auch in einem gewissen Maße behaupten, aber dass man einen Unterschied hat zwischen Schiller und Brecht, das muss schon, das, so viel muss man dann schon auch wissen, damit man nicht die paar Kenner, die dann ja doch auch ab und zu im Publikum sitzen, zu sehr verärgert. Aber es ist immer so diese Gratwanderung zwischen einerseits ist Wissen und andererseits ist einfach auch Behaupten. Ne? Also es ist natürlich auch eine ganz normale Situation, dass man irgendeinen, zum Beispiel einen Autor vorgeschlagen bekommt und man hat selber aber keine Vorstellung, was das ist. Aber der Kollege sagt einem drei Stichworte ins Ohr und fängt mal an, die Szene zu spielen. Und dann denkt man, ah, okay, so macht er das. Ah, okay, jetzt habe ich das noch im Ohr. Ja gut, dann fange ich jetzt mal an und behaupte jetzt sozusagen, das wäre das. Ja? Und überraschenderweise wirkt das dann auf viele eben so, als wüsste man genau, was man tut. Das ist aber gar nicht unbedingt immer der Fall.
Gezielte Recherche kann man da aber auch schwer betreiben, oder?
Naja, schon. Man kann sich natürlich schon... Man kann sich viel anhören, angucken. Also es ist, glaube ich, schon immer, wenn man jetzt Impro spielt und weiß, es kann alles kommen. Wir machen ja wirklich alles, was irgendwie es gibt, von der Dokumentation bis zur Oper. Und dann gucke ich das natürlich schon auch immer so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt an, wenn ich jetzt irgendwo zufällig eine Opernszene irgendwie auf Arte anschalte. Und denke, ah ja, ach stimmt, so stehen die da, ah, so macht er das mit der Stimme, okay. Und dann wirkt das irgendwie auf mich ein. Also man muss da schon wach sein.
Auch mal so einen Heimatfilm gucken.
Ja, natürlich. Ja.
Und dann absetzbar, ist es dann Arbeitszeit?
Ja, also ich meine, zumindest ist unter dem Gesichtspunkt wirklich alles, was man so an Literatur sich anschafft, glaube ich, absetzbar und auch rechtfertigbar.
Morgen bist du mit Harry Kienzler auf der Bühne und ihr macht Impro-Comedy zum Radio-Jubiläum. Gibt es da irgendwie, habt ihr euch da schon vorher Gedanken gemacht oder ist es dann wirklich ganz spontan?
Das ist schon ziemlich spontan. Also in dem Fall ist es aber so, dass wir beide etwas machen. Das haben wir jetzt schon im Januar zum 30-jährigen Jubiläum vom Theatersport in Tübingen auch gemacht. Da gab es so eine Veranstaltung, wo wir ganz viele verschiedene Formate, auch neue Formate erfunden haben. Und da wir beide aus der Poetry Slam Szene kommen und auch zusammen als Team viel geslammt haben, haben wir eben jetzt gesagt, wir machen einen Impro Slam. Das ist letztlich vielleicht auch was, wo wir auch schon drüber nachdenken, ob das vielleicht auch mal ein ganzes abendfüllendes Format sein könnte. Weil es gibt natürlich auch so typische verschiedene Slam-Typen und verschiedene Slam-Genres innerhalb dieses Poetry Slam. Es ist so ein bisschen schwierig, weil das natürlich so ein etwas spezielles Thema ist, was man jetzt nicht so ganz so gut voraussetzen kann, dass es jeder kennt. Aber andererseits hat es jetzt im Januar schon ganz gut funktioniert. Und dann machen wir es halt so, dass wir uns vom Publikum Titel und Inhalte geben lassen. In diesem Fall morgen werden wir wahrscheinlich auch hier aus eurer Wüste-Welle-Broschüre beziehungsweise von euren ganzen Sendungen, wie die alle heißen und sowas, dass wir diese Sachen alle einfließen lassen. Und dann bringen wir uns noch gegenseitig in Schwierigkeiten, indem wir uns gegenseitig anmoderieren. Das heißt, der eine sagt, jetzt kommt so und so, so und so, und man gibt ihm noch ein paar Charaktereigenschaften, was sozusagen seine Qualitäten und für ihn typisch ist. Und der andere muss das dann halt natürlich sofort in einem so zweieinhalbminütigen improvisierten Slam-Text unterbringen, der möglichst nicht so anhören soll, als hätte da jemand lange dran gesessen und gefeilt und irgendwie sich richtig Gedanken dabei gemacht. Und das macht aber wirklich Spaß, weil das, das eben auch einhergeht damit, dass man so ein bisschen die Kontrolle verliert darüber, was man eigentlich sagt, weil man muss den Text einfach in einem hohen Tempo raushauen und dann kommt man eigentlich nicht immer selber sich selber hinterher. Das heißt, manchmal führt es einen irgendwo hin, wo man dann selber überrascht ist, was man jetzt gerade eigentlich gemacht hat. Und das ist aber meistens gerade dadurch irgendwie besonders witzig auf eine Art. Ja.
Das Acten, Agieren und Spielen ist beim Slam ja auch ganz wichtig.
Ja.
Also mehr als jetzt bei einer normalen Lesung.
Genau. Das Performance, also Performance schlägt Text, ist so das Prinzip. Ne? Also ein gut performter, schlechter Text gewinnt immer gegen einen schlecht performten, guten Text. Das heißt, klar, und das ist natürlich auch was, das lädt auch zum Teil so ein bisschen dazu ein, es zu persiflieren, natürlich diese klassischen Slam-Text.
Da ein bisschen übertreiben.
Ja, genau. Und das, ja, das werden wir dann morgen auch mal machen, aber das ist dann schon spontan, auf jeden Fall.
Samstag, 4. Juli,
genau.
Zwischen 14 und 16 Uhr, wahrscheinlich dann so nach den Reden und Grußworten Jakob Nacken und Harry Kienzler auf der Bühne. Und dann ist dein großes neues Programm am Freitag, wieder Aufnahme im LTT. Raus bist du noch lange nicht. Ein musikalischer Streifzug durch die Kindheit für Erwachsene mit dir und Maike Waser.
Ja.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Das fällt zum Beispiel so ein bisschen unter die Kategorie, mich nochmal auch wieder neu erfinden und ausrichten, weil das eindeutig weggeht von diesem Label Comedy. Also das bedeutet nicht, dass das nicht auch ein lustiger Abend ist. Das ist er durchaus. Aber es ist eben für mich auch da die neue Erfahrung, einfach mal mit Musik auf der Bühne zu stehen, die einfach schön ist. Also wo ich einfach denke, das gefällt mir total, ich finde die Arrangements total. Die Maike Waser ist halt einfach auch eine super Sängerin, kommt so aus der Jazz-Richtung und gleichzeitig spielen wir beide verschiedenste Instrumente. Das heißt, wir experimentieren auch so ein bisschen mit unterschiedlichen Sounds, ohne dass es jetzt aber experimentell klingt, sondern es geht uns schon darum, dass es einfach schön klingt, aber oft sehr reduziert. Also jetzt eben nicht immer ein Harmonieinstrument, also nicht immer eine Gitarre oder ein Klavier dabei, sondern auch mal nur Gesang und Percussion oder sowas. Und das ist aber für mich natürlich ungewohnt, Nummern zu haben, wo man dann auf der Bühne steht und es gibt nichts zu lachen in dem Sinne. Also es gibt nicht den Lacher als Indikator für, jetzt läuft's. Sondern es ist gar nicht lustig gemeint. Es ist einfach ein schönes Lied. Und das ist aber für mich neu, das zu erfahren, zu merken, okay, da passiert jetzt erstmal akustisch nichts weiter, weil die Leute hören ja einfach zu. Wir haben bisher es leider erst zweimal spielen dürfen im LTT. Und das war total schön. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, auch mit dem Programm. Aber das ist schon einfach was Neues, weil ich bisher doch immer stark diese Fokussierung auch auf die Pointe hatte. Und das ist aber jetzt schön, auch mal einfach poetische, auch persönliche, nachdenkliche Momente eben auch zuzulassen. Und diese Wechsel funktionieren auch überraschend gut, habe ich das Gefühl, zwischen wirklich albern und fröhlich zu auch sehr persönlich und zum Teil auch so ein bisschen rührend vielleicht so.
Wie ist das Thema, wie betrachtet ihr das Thema Kindheit dann auch autobiografisch?
Autobiografisch natürlich, klar. Und darüber hinaus aber auch so ein bisschen allgemein natürlich im Sinne, dass wir halt die Zuschauer einladen, nochmal in diese Lebensphase so ein bisschen zurückzuspüren, möchte ich behaupten. Also, dass man die verschiedenen Aspekte von Kindsein reinnehmen, auch natürlich so ein bisschen Kultur, ne, irgendwie Astrid Lindgren-Geschichten oder die Fernsehsendungen, die wir als Kinder geguckt haben, von Ein Colt für alle Fälle bis A-Team oder so, wo man dann schon dachte, das ist jetzt was für die Großen eigentlich, das ist schon so echtes Actionfernsehen. Und hinterher wurde einem eigentlich bewusst, das haben doch nur Kinder geguckt. erst wenn man selber kein Kind mehr war. Lauter so Geschichten, also zum, ne, die man dann auch, die vielleicht zum Teil so ein bisschen spezifisch sind jetzt für meine Generation, so die Leute, die so in den 70er, 80er Jahren Kind waren. Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es auch vieles, was so grundsätzlich über das Thema Kind sein, aber es kommt dann natürlich auch das Thema in Bezug dazu, natürlich das Erwachsensein als Kontrast dazu oder auch dann die Rolle, wie es heißt, dann auch selber Kinder zu haben. Letztlich, ja.
Die Entscheidung, das alles nur in Musikform zu machen?
Nicht nur.
Es gibt auch Sketche.
Also Sketche würde ich es nicht nennen. Also es gibt kurze Dialoge, es gibt Überleitungen, es gibt gesprochene Texte, es gibt gelesene Texte, aber auch einfach wirklich sehr viel Musik. Und das, was, also wir haben uns da auch viel Zeit genommen, wirklich an der Musik, an den Arrangements zu feilen, auch mit Hilfe von Freddy Wilkes, bei dem wir beide Gesangsstunden nehmen. Darüber haben wir uns auch gefunden, die Maike und ich. Und der ist einfach auch ein toller Künstler, der da irgendwie uns bei Arrangements und beim Ausdruck und so nochmal toll unterstützt hat, dass da viele Lieder auch einfach für sich schon was erzählen, ohne dass man da jetzt noch viel drumherum erklären muss.
Alles selbstgeschriebene Lieder? Oder?
Nee, fast gar nicht. Also Cover-Songs, aber so aus ganz unterschiedlichen Ecken. Also,
kannst du mal ein paar Beispiele noch geben?
Es fängt an mit John Denver und dann haben wir aber auch Gerhard Schöne, der irgendwie Kinderlieder geschrieben hat. Und dann haben wir aber auch tatsächlich eigenes schon auch mit drin oder eine
die Titelmelodie von Ein Colt für alle Fälle, kommt die auch?
Nein, die kommt nicht. Aber von ein paar anderen Fernsehserien aus dieser Zeit so werden auch die Melodien auf jeden Fall auftauchen. Aber in sehr ungewöhnlicher Form. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber nicht so, wie man sie sonst im Ohr hat.
Warum habt ihr es Raus bist du noch lange nicht genannt? So ein Abzählvers?
Ja, zum einen der Abzählvers und zum anderen ist es einfach so, dass wir doch das Kind und unsere Kindheit unser Leben lang mit uns tragen und das irgendwie doch auch die Kinder, die wir waren, immer noch irgendwie neben uns sitzen. Und das ist eigentlich schön, ist, die Ideen auch immer wieder mehr Raum zu geben. Deswegen glaube ich einfach dieses Prinzip, raus bist du noch lange nicht, ganz egal wie alt du bist. Ja, so.
Man kann sich das auch noch bewahren, auch wenn man sich manchmal umguckt, ist es eher schon ein bisschen ernst, seriös oder sogar kinderfeindlich, die Welt geworden.
Ja, und gleichzeitig ist es aber so, dass die ja alle, dass die alle ja ihre Kindheit haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, ganz wichtig ist, sich davon nicht abzuschneiden. So, also dass die Menschen, die irgendwie das so verdrängen, das Kind in sich, glaube ich, auch die sind, die zum einen selber nicht besonders glücklich sind und die vielleicht auch oft eher die sind, die anderen das Leben schwer machen.
Raus bist du noch lange nicht, ein musikalischer Streifzug durch die Kindheit. Für Erwachsene ist aber schon, ist nicht für Kinder, sondern
ja.
Kindgerecht.
Ja, also es ist jetzt auch nicht ganz schlimm, aber es war schon wichtig, das dazu zu schreiben, dass man eben nicht denkt, das ist jetzt ein nettes Kinderprogramm. Das ist nämlich nicht, also es richtet sich einfach an den erwachsenen Zuschauer.
Am kommenden Samstag, wann war es? Freitag ist es.
Freitag, ja? 10.7.,
Freitag,
ich glaube September. Schon um 18.30 Uhr sogar.
18.30 Uhr
im LTT-Hof.
Open Air
Open kann man Air, das genießen. Also da sind die Abstände auch groß genug. Da ist keine Gefahr, glaube ich. Dass man
und dann mal schauen, in dieser Spielzeit eher keine Termine mehr? Oder?
Ja, doch, dann ab Herbst haben
ab
wir
Ab Herbst
wieder.
Dann
noch. Genau. Wir haben es ja eigentlich im LTT oben gespielt. Das ist ein kleiner Raum, da passen 50 Leute rein. Das war ganz schön, ganz intim, ganz dicht. Nach aktuellen Regeln dürfen da 8 Zuschauer rein. Dadurch fällt diese Spielstätte jetzt leider weg. Aber wir würden es dann in der LTT-Werkstatt spielen. Da dürfen immerhin 30 dann rein.
Und jetzt einmal im Hof am kommenden Freitag.
Genau.
Und dann schauen wir noch auf die Online-Sachen, die ja auch erstmal nicht alle wieder weg sind.
Nee, also gerade weil ja man auch nicht weiß, wie lange man noch sonst so eingeschränkt ist, haben wir natürlich schon einiges auch so uns ausgedacht, online-mäßig. Das, was was sozusagen von der Reichweite her auf jeden Fall am besten funktioniert hat bisher, war die Rheinpatrouille. Anfangs hieß es Rheinpatrouille Corona, angelehnt an die Raumpatrouille Orion natürlich. Jetzt haben wir das Corona aber gestrichen. Wir sind jetzt nur noch die Rheinpatrouille, haben jetzt schon 12 Sendungen produziert, wo halt verschiedene Dichter aus ganz Deutschland irgendwie lustige kurze Clips uns schicken. Und aber halt wir, das sind jetzt im Moment als Team halt der Helge Thun, Mirjam Woggon, Johann Theisen und ich, so als festes Team. Die ersten 10 Folgen war aber auch der Bernd Kohlhepp immer noch mit dabei. Alle 2 Wochen jetzt so eine halbstündige Online-Sendung produzieren. Und da ist natürlich dann eben, also für mich das auch nochmal eine neue Erfahrung gewesen, irgendwie Videoschnitt
und sowas. Macht ihr alles selber?
Ja, also das, also vor allem für die eigenen Clips, ne? Also wir machen jeder quasi jede Woche oder für jede Sendung einen eigenen kleinen neuen Clip. Und dann treffen wir uns noch und machen sozusagen die Moderation für das ganze Programm. Und das wird dann nochmal gefilmt. Und da bin ich zum Glück dann nicht für den Schnitt zuständig. Das macht die Caroline Schattenkirchner. Die ist da sehr fit drin und bastelt dann die ganze Sendung immer zusammen. Und das funktioniert aber auch letztlich alles auf Spendenbasis. Kann man gerne mal angucken. Rheinpatrouille.de. Da findet man das zum Beispiel. Da kann man auch alle Clips einzeln angucken. Jetzt letzte Woche habe ich zum Beispiel einen, als mein alter Ego MC Entchen, einen Rap-Clip zum Thema Gassi gehen beigetragen. Also inzwischen sind wir eben auch nicht mehr immer nur auf das Corona und nur auf aktuelle Themen fixiert, sondern sind da auch relativ offen. Genau. Und dazu gibt es dann halt noch Online-Impro-Formate auch. Also ich habe jetzt so solo für mich immer mal ein bisschen herumexperimentiert. Ich nenne das Lavendelfeld Live. Habe das zeitweise auf YouTube, jetzt gestern wieder mal auf Facebook, wo ich einfach eine halbe Stunde live streame und die Leute, die halt dann oft auch eher zufällig gerade zuschauen. Also es ist ja, glaube ich, nicht so, dass es viele Leute gibt, die jetzt gezielt sagen, an dem und dem Termin ist jetzt Jakob Nacken im Stream, da schalte ich jetzt extra ein. Da gibt es auch ein paar, aber ich glaube, es sind ansonsten auch oft eher so Zufallsleute, die gerade auf Facebook sind und mal reinschalten. Aber auf jeden Fall, wer auch immer das ist, der kann mit mir kommunizieren und da Sachen in den Kommentar reinschreiben. Und das sind dann für mich halt die Impulse, um dann auch zu improvisieren, Lieder und Texte zu entwickeln. Das ist eigentlich auch ganz nett, aber ist natürlich auch sehr isoliert. Also es ist halt was völlig anderes, als wenn da jemand ein echter Mensch ist. Also dieses Fehlen von Reaktionen, das ist schon, oder es kommt dann ein verzögertes Applaus, super gemacht, irgendwo als Kommentar. Was ja auch total schön ist, wenn das da ist, weil irgendwie man merkt, okay, es kam irgendwo an. Weil sonst ist es ja so, man schickt da was raus, das ist ja wie bei euch hier im Radio. Geht raus und dann ist es einfach nur weg.
Man muss sich vorstellen.
Ja.
Genau. Aber bei euch auf der Bühne seid ihr ja nochmal direkt nicht abhängig, aber ja, es ist Teil des Prinzips, ne? Dann, ja. Wenn auf Lacher auch zu hören und die Pointe zu setzen und das ist ja dann komplett weg.
Ja, genau.
Und das ist erfordert ein Umdenken, ein trotzdem weitermachen.
Ja, es ist eine tolle Übung in dieser Scheißegal-Einstellung, die auch man in einem gewissen Maß also haben muss oder wo ich so ein bisschen danach strebe, jetzt im positiven Sinne dann eben einfach zu sagen, ich mache das, worauf ich Lust habe, was ich jetzt authentisch irgendwie witzig und gut finde und ich bin nicht davon abhängig, dass wie das jetzt jemand anders beurteilt. Weil das ist sonst eben ja auch etwas, was einen schon wieder einschränkt, wenn man schon immer wieder die Reaktion des Zuschauers vorher antizipiert und denkt, okay, wie kommt das jetzt an? Ist das jetzt gut? Ja, und das ist dann natürlich, egal ob live oder nicht, immer auch ein Problem. Guckt der da irgendwie so, dem gefällt es bestimmt gar nicht oder wie auch immer. Und wenn man da ist man dann schon wieder mit was anderem beschäftigt, als mit seinem eigenen kreativen Potenzial. Und das schadet letztlich der Performance. Das heißt, auf eine Art ist es schon auch gut, das da zu üben, zu denken, okay, ich habe überhaupt kein Feedback. Niemand, der mir bestätigt, ja, es ist okay, was du machst. Und ich bleibe trotzdem entspannt und mache mein Ding. Das, finde ich, ist für mich da eine gute Übung bei der Sache.
Die einem dann helfen kann, wenn da auch mal eine Reaktion ist, so wie man sie sich nicht vorgestellt hat.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank, Jakob, dass du da warst.